Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lichtgeschichten im Hai Podcast, deinem Podcast für Kreativität und Naturverbundenheit. Ich freue mich so, dass du da bist. Mein Name ist Antje Gilland und ich bin die Gastgeberin hier. Und meine Freude ist heute besonders groß, weil es die erste Folge im neuen Jahr ist. Das ist ein wenig spät, ich weiß. Ich hatte schon mal eine aufgenommen, eine Folge, die aber ganz miserable Tonqualität hatte, wie ich erst viel später festgestellt habe. Und dann ergab sich ein zusätzlicher Verzug, dadurch, dass ich angefangen habe, einen Kurs zu filmen. Ja, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich werde irgendwie immer schlechter im Multitasking. Und habe dann vor langer Zeit eben auch entschieden, dass Monotasking, also mich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren, ja auch viel gesünder ist und ich damit viel mehr Achtsamkeit durchs Leben gehen kann. Naja, und während ich dann den neuen Kurs gefilmt habe, habe ich keinen Podcast aufgenommen. So war das. Ja, und ich möchte heute mal damit anfangen, dass ich dir mal kurz so erzähle, was ich diese Woche gemacht habe. Ich glaube, das mache ich in Zukunft öfter mal. Einfach so einen kleinen Einblick geben und dann über das Thema heute sprechen. Und das Thema heute ist Wintervögel und Vögel kennenlernen. Also, was habe ich denn diese Woche gemacht? Ich habe mit der Post-Production von dem Kurs angefangen. Der Kurs heißt Nature Journaling im Winter und es ist ein Selbstlernkurs, den du also kaufen und dann in deiner Zeit, so wie es für dich gerade passt, anschauen und sozusagen durchlaufen kannst. Und der Hintergedanke bei diesem Kurs ist, dass Nature Journaling im Winter ja ein bisschen schwierig ist, weil es ja sehr viel bei Nature Journaling sehr viel mit draußen sein und anschauen von dem, was man zeichnet, zu tun hat. Und im Winter ist ja nicht so toll, ist ja kalt. Regnet viel, ungemütlich. Und ich bin da die Erste, wirklich, bei aller Naturverbundenheit. Ich bin die Erste, die da die Sachen einpackt und nach Hause geht, weil ich einfach... Also, weil ich es gar nicht einsehe, dass ich leiden muss für die Kunst. Nee, das soll schon alles angenehm sein. Und dann ist die Frage, wie macht man das denn dann aber im Winter? Und ich mache in dem Kurs drei Vorschläge. Und der erste konzentriert sich auf Vögel beobachten und zeichnen und einfach kennenlernen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Und das erzähle ich dir in dieser Folge. Der zweite Vorschlag ist, mal ein bisschen in die Speisekammer zu gucken. Was es denn da für Früchte oder Gemüse oder Gewürze gibt. Und dir die genauer anzuschauen. Und gefilmt habe ich, wie ich mir eine ganze Reihe Zitrusfrüchte genau anschaue. Und wirklich versuche, Fragen zu denen zu stellen. Denn beim Nature Journaling ist ja nicht einfach nur, da geht es nicht nur darum, unser Thema ist nicht Urban Sketching, sondern Nature Sketching. Das ist ja ein bisschen eine Methode so, dass du also dir schon was rausgreifst, was dir auffällt und dir irgendwie bedeutsam ist. Aber dann auch, dass du in so eine Auseinandersetzung damit gehst und das besser kennenlernst. Übers Fragen stellen. Das ist eigentlich kinderleicht. Kinder stellen ständig Fragen, aber wir Erwachsenen ja nicht. Und Kinder haben vor allen Dingen auch die Gabe, Fragen zu stellen, für die es keine Antworten gibt. Und ich glaube, wir Erwachsenen, wir stellen nur intelligente Fragen. Ich habe jetzt gerade hier Anführungsstriche in die Luft gemacht. Wir stellen nur intelligente Fragen. Und denken, wir müssen dann auch die Antworten finden. Aber wichtig ist einfach das Fragenstellen an sich. Und darum geht es im zweiten Teil. Oh, jetzt habe ich gerade ein Schneckenhäuschen gefunden. Ja, es ist leer. dann nehme ich es mit. Und im dritten Teil geht es um, an was erinnern mich die Dinge? Das ist so ein Aspekt, weil bei allem, mir fällt was auf, ich stelle Fragen, muss man ja auch sagen, wo bist du denn da drin? Und das ist die assoziative Ebene. Also was fällt dir auf, an was erinnert es dich, wenn du dir die Sache genau anschaust? Und da nehme ich dich im Kurs auf einen Nature Walk mit. Also ich zeige dir richtig, wo ich langlaufe, was passiert, wie doll es zwischendrin geregnet hat, während ich unterwegs war. Und dann, was ich gefunden und mitgebracht habe und wie ich das im Nature Journal verarbeite und welche Rolle die Assoziationen dabei spielen. Genau, und das habe ich alles gefilmt in der Corona-Woche, die ich hatte, weil da konnte ich nicht so viel anderes machen, als malen und ein bisschen in der Wohnung hin und her laufen und eben dann auch mal auf einen Nature Walk gehen. Und das verarbeite ich jetzt so nach und nach. Und ich bin so gut wie fertig mit der Post-Production. Und deswegen wird der Kurs dann Anfang Februar erscheinen. Also das habe ich am Anfang der Woche gemacht. Und dann habe ich einen ganz tollen Haussperling gemalt in meinem Nature Journal. Eigentlich wollte ich mich bei einer Datenbank anmelden, wo man Naturfotos, Fotos von Tieren, von wilden Tieren kaufen kann, wo man eine Benutzungslizenz kaufen kann, damit man die zum Zeichnen und Malen auch wirklich völlig legal verwenden kann. Denn einfach ein schönes Foto finden und benutzen, das geht ja eigentlich nicht, ne? Das verletzt ja das Copyright, das Urheberrecht. Und dann bin ich da irgendwie nicht durchgekommen, der Login hat immer nicht funktioniert und ach, habe ich dann eine E-Mail an die geschickt, und die sind immer noch nicht mit mir wieder zurück in Kontakt getreten. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal selber gucken, was ich so für Fotos habe. Ich habe ein ganz tolles Foto von einem Spatz gefunden, der vor ungefähr 15 Jahren mal auf meinem Fahrradlenker gesessen hat. Ich habe draußen gesessen, Eis gegessen mit meiner Mama und da hat sich so ein frecher Stadtspatz auf meinen Fahrradlenker gesetzt und ich hatte tatsächlich meine Spiegelreflexkamera dabei damals. Weiß nicht warum. Und mit diesem Foto habe ich noch nie was gemacht, obwohl mir schon immer klar war, dass das eine gute Qualität hatte. Und dann habe ich diesen tollen Spatz jetzt endlich mal gemalt. Und ich habe tatsächlich einige Fotos dieser Art im Laufe der Zeit so gesammelt. Ich habe eine Freundin in Schottland, die sehr viel wandern geht und mit Spiegelreflexkamera und Teleobjektiv Tiere fotografiert und von ihr habe ich auch ein paar Fotos bekommen. Also selbst wenn ich mich bei dieser Plattform nicht anmelden kann und nicht für die tollen Fotos bezahlen darf, die die da haben, habe ich jetzt schon einiges an Material, mit dem ich arbeiten kann, wenn ich einfach mal Tiere genauer studieren möchte und wenn ich genauer lernen möchte, wie ich Gefieder umsetze und so. Denn mein erklärtes Ziel für dieses Jahr ist tatsächlich, die beste Vogelmalerin zu werden, die ich sein kann. Ja. Ich erzähle dir auch gleich, warum es jetzt gerade die Vögel sind, die mich so begeistern. Also, das war der Haussperling, den habe ich auch schon auf Insta gepostet. Muss mal gucken, bei Antje Gillend Aquarell kannst du den sehen. Und dann habe ich gestern Abend mich mit den Randolinas getroffen. Das sind Julia Dimmler und Petra Massing. Wir sind zu dritt ein Künstlerinnenkollektiv und haben uns die Randolinas genannt. Das ist rätoromanisch für Schwalben, weil wir bei unserem ersten richtigen Zusammentreffen an dem Wochenende, wo wir uns dann auch gegründet haben, Schwalben bewundert haben, haben wir dieses schöne rätoromanische Wort gewählt. Wir treffen uns einmal in der Woche und besprechen, wie es uns so geht. Unterstützen und motivieren uns gegenseitig und haben jetzt auch einen gemeinsamen Instagram-Account, wo wir dann die Bilder reinstellen, die wir während unser Treffen erstellen und wo auch in Zukunft dann unsere Aktionen und Aktivitäten einfach ein bisschen besser auch abgebildet werden. Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge zusammen gemacht, die verlinke ich mal unter dieser Folge. Genau, und da hatte Petra erzählt von einer Doku, die sie gesehen hat, wo ein Künstler erwähnt wurde, der viel mit Schwarz und Rot gemalt hat und dass sie das auch mal versuchen wollte. Und ich saß so da mit meinem Nature Journal aus dem vergangenen Jahr, das, wo, oh, eine Blaumeise. Oh, wie toll. Das, wo so ein Architekturbuch eigentlich ist, wo ich die Seiten dann mit meinem selbstgemachten Gesso bestreiche und dann da drauf male. Wo viele immer gefragt haben, wieso machst du das denn eigentlich? Und irgendwann habe ich mich auch gefragt, wieso male ich eigentlich auf einem Untergrund, der mit dem, was oben drauf kommt, gar nichts zu tun hat, also wo es keine inhaltliche Beziehung gibt. Und habe das dann aufgehört. Aber gestern Abend hatte ich das nun mal gerade so da. Und dann habe ich wirklich die Architekturzeichnung, die so durchschimmerte, benutzt und ergänzt und dann noch einen Raben draufgesetzt, einen Kohlgraben. Und dann wurde das eine unerwartet beeindruckende schwarz-rote Seite. Also schwarz und rot ist einfach eine bombastische Mischung. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und das waren so meine Projekte diese Woche. Heute werde ich dann noch weiter die Videos zusammenfügen und anfangen, das alles hochzuladen. Und dann gibt es den Kurs bald in der Kreasphäre, der Videokurs, den ich erstelle. Und dann ist auch schon das Wochenende mit Plänen mit der Familie und so. Genau. Und was ich dir jetzt erzählen möchte in dieser Folge ist, was es mit meiner Faszination mit den Vögeln gerade so auf sich hat. Das hat nämlich mit dem Urlaub um den Jahreswechsel rum zu tun. Wir sind, kurzer Einschub, so erklärungsbedürftig ist es natürlich gar nicht, wenn man sich für Vögel interessiert, weil die natürlich interessant sind und süß und so. Aber ich habe bislang ja noch nie so eine fast na, wie soll ich sagen, so ein Monofokus auf Vögel gehabt. Es waren ja immer Vögel und viele andere Sachen. Und jetzt gerade möchte ich hauptsächlich Vögel malen. So ist es, genau. Und das kam nämlich so. Also, wir sind nach Tennessee geflogen zu den Schwiegereltern. Mein Mann kommt aus Tennessee. Und mein Ziel war sofort gewesen, damit ich nicht wieder in diesen ungünstigen Strudel von Negativität reinkomme, wenn man zu viel Zeit mit der Familie verbringt, jeden Tag Nature Journaling zu machen und einfach jeden Tag ein bisschen was für mich zu machen. Und das ging unerwartet leicht, weil nämlich überall um das Haus von meinen Schwiegereltern herum Vogelfutterstellen aufgebaut sind. Also wenn ich Vogelhäuschen sage, ist mir mal klar geworden, dann denkt man alles sofort, dass das Nistplätze sind. Nisten tun die da nicht, die kommen zum Fressen hin, weil nämlich Jim, mein Schwiegervater, seit Jahren die Vögel füttert. Und der füttert die auf verschiedene Weisen. Also es gibt solche hängenden Futterspender für Vögel, die das lieben. Es gibt Häuschen und es gibt an zwei Bäumen solche kleinen, schmalen Käfige, in denen er solche Futterblöcke für Spechte reinschiebt. So dass er also eine riesengroße Palette von Vögeln dort immer beobachten kann. Und er kennt die natürlich alle. Er kennt alle Vögel, die da hinkommen. Er streut auch immer noch ein bisschen Sonnenblumenkerne auf den Boden, so dass alle die in der Luft oder in Büschen gern fressen kommen, aber auch die auf dem Boden langlaufen. Und ich kannte die ja alle nicht. Die einzigen Vögel, die ich wirklich kannte, von denen, die ich da gesehen habe, waren der Blue Jay, also der Blauhäher, der Northern Cardinal, der Rotkardinal, die habe ich auch schon mal mit der Online-Malgruppe letztes Jahr gemalt. Und dann kannte ich auch noch den, ich weiß nicht, ob der Buntspecht wirklich heißt, Pileated Woodpecker, also so ein Specht mit rotem Fleck am Kopf und weißer Brust. Und waren die einzigen drei Vögel und dann kamen aber noch, naja, wenigstens 10 weitere dazu und ganz viele verschiedene Spechtarten. Und das war mein Startschuss. Ich habe jeden Tag da gesessen und mit den Ferngläsern, die auch immer an den Fenstern rumliegen, damit man mal schnell genauer gucken kann. Also es ist direkt auf Vogelbeobachtung ausgelegt, das Haus, habe ich die Vögel dort studiert. Und der Hintergrund dazu ist, dass Jim selbst eben total passionierter Vogelfan ist und auch die örtliche Audubon Society, das sind die Birdwatcher in den USA, also im englischsprachigen Raum ist die Audubon Society eben die Vogelbeobachtungsgesellschaft. Der war da viele Jahre Vorsitzender. Also wusste ich gar nicht oder hat mich nie interessiert. Aber auf einmal hatten Jim und ich ein großes gemeinsames Interesse, eine Leidenschaft und haben von früh bis spät Vögel angeschaut, drüber gesprochen und so. Das war wirklich ganz toll. Also unter anderem deswegen war dieser Urlaub auch richtig, richtig gut. Und eine dieser Futterstellen war direkt im Untergeschoss, wo wir dann immer schlafen und auch so eine Mini-Küche haben, wo wir uns morgens unseren Kaffee machen, direkt da vorm Fenster. Naja, und da war natürlich klar, dass ich mir da einen Stuhl hinstellen musste, schnell noch ein Skizzenheft kaufen und dort immer bereit liegen haben, damit ich mich da einfach hinsetzen und Vögel angucken kann. Und da brauchte ich auch kein Fernglas, weil die waren dann echt nur 1 Meter von mir entfernt hinter der Scheibe. Und das war so toll. Also diese Nähe zu so wilden Tieren, die ist einfach sehr berührend. Das ist jedes Mal sowas, ja, sowas Kostbares. Also mir ist so total bewusst, dass ich ganz, ganz doll abgeschieden von der Wildheit, die diese Tiere ja verkörpern, eigentlich lebe. Und dass ich aber schon ursprünglich ja dazugehöre. Ich bin ja auch Teil der Natur. Und du auch. Wir sind alle Teil der Natur. Und da, durch diese Vögel und ihre Bewegungen und was sie so machen, da mal kurz reinschnuppern zu können, jeden Tag, war einfach toll. Oh, über mir ist ein Specht. Ist er. Oh, wie süß. Weiß gar nicht, ob du das Hämmern hören kannst. Die Rauschunterdrückung ist an. Oh, der ist ja niedlich. Ja, ich laufe hier gerade wieder durch Lüneburg. Durch mein kleines Stück Stadtnatur. So toll. Genau, und dann ist mir auch klar geworden, wie ich die Vögel kennenlernen kann, nämlich über Skizzieren. Also ich habe, weil wie gesagt, ich kannte sie ja nicht. Ich kannte ja nur die drei Vögel und der Kardinal, der ist da überall. Der ist da ungefähr so häufig, wie wenn man mal nach der Stunde der Wintervögel und der Auszählung, der Auswertung vom NABU geht, die habe ich mir gestern Abend angeguckt. Dann ist der dritthäufigste Vogel oder der vierthäufigste Vogel, glaube ich, die Amsel gewesen. Und der Rotkardinal ist ungefähr so häufig wie die Amsel. Überall siehst du da diese roten Punkte. Aber die anderen Vögel, die häufiger sind, die kannte ich halt alle nicht. Also ich habe mich hingesetzt und habe die ganz grob in mein neues Skizzenheft. Ist immer gut, eine Entschuldigung zu haben, in den Künstlerbedarfsladen zu fahren. Ich brauche ein neues Skizzenheft. Dann kommst du da natürlich mit ganz vielen Sachen nach Hause. Also ich habe die ganz grob gezeichnet, so also so eine Kugel für so einen Spatz und dann rangeschrieben ungefähr spatzengroß. Und dann habe ich, ich konnte die ja längere Zeit beobachten, weil die ja immer zum Fressen direkt vor meiner Nase waren. Habe ich da so markiert, ah, unten eher so hell, oben eher so grau. Köpfchen, am Moment ist so ein bisschen dunkel. Ist es um das Auge herum dunkel? Also hat es so ein Augenband? Oder eher überm Auge und unterm Auge, so dass das Auge hell ist? Guckst du dann halt nochmal. Und dann habe ich halt die Markierung gesetzt und dann immer mit so Gedankenstrichen ran, also mit so, ich weiß gar nicht, wie man diese Striche eigentlich nennt. Das muss ich mal nachgucken. Also so Linien gezogen von der kleinen Skizze weg und an die dann rangeschrieben, welche Farbe dieser Bereich dann bei dem Vogel hat. Und das habe ich dann jeweils mit so zwei, drei Vögeln gemacht Und dann bin ich nach oben gegangen und habe mir die Vogelführer genommen, die Jim da alle mir dann schon rausgelegt hatte, und habe versucht, den Vogel zu finden. Und dann erst habe ich mich an ihn gewandt. Erst als ich eine Idee hatte, was könnte es denn gewesen sein, habe ich dann auch wirklich ihm gesagt, pass mal auf, ich habe da einen Vogel gesehen, der sieht so und so aus und ich denke, es ist das und das, was denkst du? Und dann konnte er natürlich gleich sagen, ja, genau. Oder er hat auch oft noch gefragt, wie hat er sich denn verhalten? Hat er so und so gemacht? Also hat er viel mit dem Schwanz gewippt oder hat er sich ganz gehuscht verhalten? War er eher oben am Futterhäuschen oder unten auf dem Boden? Weil das sind auch so Unterschiede. Nicht alle Vögel fressen gern im Futterhäuschen, sondern eher darunter. Ja, und das war ein super guter Prozess für mich, die Vögel mir auch zu eigen zu machen, die kennenzulernen. Und dann habe ich zum Teil abends mich auch noch hingesetzt und den Vogel, der mir am Tag am besten gefallen hat, nochmal aus dem Vogelführer abgezeichnet, mir nochmal durchgelesen, was da steht. Naja, und nach 2 Wochen kannte ich halt die Vögel dort vor Ort. Echt toll. Und diesen Prozess habe ich dann thematisiert im ersten Teil von dem Kurs jetzt, weil ich nämlich den für super solide halte und den kann man voll leicht übertragen. Also alles, was du brauchst, ist den Willen, dir eine Futterstelle einzurichten und natürlich auch die Möglichkeit, dir eine Futterstelle einzurichten, wo du Vögel regelmäßig mit frischem Futter versorgen kannst. Also da gibt es direkt Futter für Wintervögel im Supermarkt zu kaufen. Es gibt auch Vogelhäuschen im Supermarkt zu kaufen. So kompliziert ist es also gar nicht. Also ich habe tatsächlich wirklich bei einem ganz normalen Lebensmittel Shopping-Trip ein Vogelhäuschen mit in den Korb getan. Futter, diese Knödel ohne Plastik auch noch mit reingetan. Und mein Mann hat jetzt im selben Supermarkt nochmal so einen Futterspender, wo man 2 Knödel, glaube ich, gleichzeitig reinquetschen kann und aufhängen kann, gekauft. Und die Idee, die wir jetzt halt haben, die wir noch nicht komplett umsetzen konnten, ist, dass wir die so hinhängen, dass wir die wirklich von dem Komfort unserer Wohnung aus beobachten können. Momentan hängt das Futterhäuschen im Garten bei uns. Das ist ein bisschen weit weg, da brauchen wir dann das Fernglas. Und bislang konnten wir im Futterhäuschen auch noch keine Vögel sehen. Aber wir wissen, dass sie kommen, weil das Futter immer weg ist. Das ist schon mal gut. Also wenn wir die im Garten auch weiter füttern, da haben wir habe ich auf so ein, wir haben an unseren Holzzaun eine Europalette genagelt letztes Jahr. Also so quer rangenagelt, weil man dann Pflanzbehälter in diese Öffnung, die die Europalette an der Seite hat, reinstellen kann. Und im Sommer haben wir da viele Gewürze drin und so. Da ist jetzt gerade nichts drin, da habe ich oben ein Brett draufgelegt und da streue ich halt dann immer das Vogelfutter drauf und das halt jeden Tag weg. Also die kommen. Und das ist eigentlich auch gut, weil wenn wir im Sommer dann da ruhig sitzen abends, dann könnte es ja sein, dass die Vögel da kommen und wir können sie direkt mit eigenen Augen beobachten. Aber wie ruhig wir da sitzen können mit unserem 5-jährigen Sohn, ist dann noch so eine andere Frage. Ne? Also ist es vielleicht schon besser, wir holen das Futterhäuschen und den Meisenknödelspender ein bisschen näher ans Haus ran und hängen ihn in den anderen Fliederbusch, sodass wir einfach aus dem Fenster rausgucken und dann sehen wir die da. Das ist jetzt so das Ziel. Und es gibt da auch Anleitungen zu, wie man sowas macht. Die sind ungefähr so wie das, was ich gerade gesagt habe. Und dann kann ich halt direkt auch eine sehr gute Kamera mit einem Teleobjektiv einen Anschlag haben und versuchen, meine eigenen Vogelfotos zu machen. Denn das Schönste ist ja wirklich, wenn man mit Referenzmaterial dann für mehr ausgearbeitete Aquarelle arbeiten möchte, dass man da das selbst erhoben hat sozusagen. Ansonsten musst du immer eine Lizenz kaufen oder hast lizenzfreies Material. Das siehst du dann aber auch in vielen Formen bei anderen Künstlern. in Verwendung. Ja, also wenn dich das auch interessiert, dann guck doch mal, ob du dir so einen Futterplatz bei dir zu Hause einrichten kannst. Und ansonsten eine andere Möglichkeit gibt es auch noch. Also in Lüneburg hier haben wir so einen kleinen Geflügelzüchterverein. Da gibt es dann so Voyeren, so kleine Käfige, wo ganz tolle Hühnchen zu beobachten sind und Tauben. Und im Rahmen dieses Vereins ist da auch eine etwas größere Voliere, wo Goldfasan und ganz seltene Tauben sind. Und da, das ist dann so ein Ort, wo man, wenn du sowas bei dir in der Nähe hast, wo du hingehen kannst und du weißt, dass da immer Vögel sind. Und sie bewegen sich ja dann, gerade wenn man eine Weile da bleibt und sich ruhig verhält, kommen die auch aus der Deckung wieder raus und dann kann man die sich anschauen und skizzieren und die dann so kennenlernen. Ja, und noch ein Wort zum Skizzieren von Tieren, die sich tatsächlich doch ziemlich schnell bewegen. Der Trick dabei ist erstens, total Abschied vom Perfektionismus zu nehmen und sich mit der schnellen Skizze anzufreunden. Und die kann wirklich aus so zwei, drei Strichen bestehen und mehr ging halt nicht, weil dann war er schon wieder weg. Aber gerade wenn du eine Voliere hast oder einen Futterplatz, wo die Vögel dann immer wiederkommen, dann ist ja bald ein Vogel wieder da, der in einer ähnlichen oder vielleicht sogar derselben Position an fast derselben Stelle sitzt. Dann kannst du die Skizze von vorhin weiter bearbeiten oder halt eine neue anfangen. Und wenn das mit dem Skizzieren trotzdem zu stressig ist, kann man hier einfach auch beobachten und so kennenlernen. Also das mit dem Kennenlernen von unseren heimischen Vögeln, um ehrlich zu sein, ist nicht so schwer. Also ich wohne in Norddeutschland, wir haben einen Garten und bei uns kommen keine ungewöhnlichen Vögel vorbei. Also selbst für Leute, die sich nicht besonders für Vögel interessieren, ist es möglich, die Namen von denen, die bei uns vorbeikommen, zu kennen. Bei uns kommt der Spatz, ab und zu kommt mal die Elster, dann sehen wir Tauben. Ja gut, da könnte man dann anfangen zu unterscheiden, welche Taube ist es denn. Und das sind so die Vögel, die wir bei uns im Garten sehen und natürlich auch die Amsel. Meisen kommen zu uns bislang nicht. Vielleicht ändert sich das, wenn wir die Knödel raustun. Aber an den Knödeln war bisher auch noch keiner dran. Also ich glaube, bei uns haben wir einfach nicht so viele Meisen. Und das andere ist dann aber einfach mal auf den Dächern um dich herum zu gucken. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie und wo du wohnst, was oben so für Vögel drauf sitzen. Denn da kriegst du nochmal ein größeres Spektrum hin. Also bei uns sitzen häufig auf dem Dach gegenüber Tauben. Okay, so far so good. So far so boring. Außer man geht da jetzt in die Unterscheidung, welche Taube ist es denn nun? Die sehen sich sehr ähnlich, sind alle ungefähr gleich groß, aber sind halt doch verschiedene Arten. Ne? Aber, boah, ich habe im Lauf der Wochen gegenüber auf dem Dach Greifvögel gesehen, also so Raubvögel, weißt du? Der erste, den ich gesehen habe, also ich sitze da an dem Tisch und arbeite so vor mich hin und male was weiß ich, und gucke so hoch und denke so, Moment, was ist denn das? Das ist aber keine Taube. Und dann habe ich mir das Fernglas geholt. Das war ein ganz kleiner Raubvogel, wirklich ziemlich klein. Und dann habe ich den schnell skizziert. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo gezeigt auf Insta. Und habe mir herangeschrieben, was ich sehen konnte und bin dann zum Buch gegangen. Also genau diese Methode, die ich dir gerade erklärt habe. Und habe geguckt, was es denn für ein Vogel wohl ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es der Turmfalke war. So. Das war schon mal super toll. Also voll aufregend, ja. Das bricht so in den tristen Alltag, bricht dann auf einmal so ein für mich ziemlich exotischer Falke rein. Weil bei so Raubvögeln denkst du ja vielleicht auch so wie ich eher an so große, majestätische, aber der ist so ganz flütt. Und ein paar Wochen später, also das war tatsächlich jetzt im Januar, saß da wieder ein Vogel, ein ganz unscheinbarer, so groß wie eine Amsel ungefähr nur. Aber es war eindeutig auch ein Raubvogel und ich vermute, dass es ein Merlin war. Den sieht man bei uns nur im Winter. Ich weiß nicht, ob er sonst woanders lebt, das habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber man sieht ihn bei uns fast ausschließlich im Winter. Und alles, was ich beobachten konnte, die ganzen Merkmale und die Größe und so, es hat alles gepasst. Schwanz und so. Es war ein Merlin. Dann ein paar Tage später sitzt er wieder. Also das passiert jetzt nicht so häufig. Es waren in diesem Monat zwei besondere Vögel, die ich da beobachten konnte. Sitzt da halt wieder so ein Vogel. Und der, da habe ich natürlich sofort gedacht, ach, das wird wieder der Merlin sein. Nee, 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 nee. Also mein Sohn hat dann sein Kinderfernglas geholt und hat geguckt. Dann meinte er, Mama, der hat einen roten Fleck. Und ich so, was? Habe ich das größere Fernglas geholt? Tatsächlich, der hatte so eine rote Verfärbung an der Wange. Die zog sich auch so ein bisschen an der Seite so entlang. Und war auch größer als der Merlin gewesen. Und das war höchstwahrscheinlich der Sperber. Also wieder so dieses Ding bei der Vogelidentifikation. Du weißt es ja immer nicht genau, ne? Was beobachte ich denn da drüben gerade? Ein Mäuschen? Nee, was ist denn das? Nein. Oh, das muss ein Zaunkönig sein. Ist der klein? Das ist so ein ganz kleiner brauner kugeliger Vogel. Oh, wie süß. Und ein Eichhörnchen krabbelt im Baum hoch. Ein rotes. Entschuldigung, das war nicht so ablenkend hier so in der Natur. Der Sperber. Genau, der Sperber war es wohl gewesen. Und damit schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis von dem, was ich dir bisher erzählt habe. Denn die Sperberfotos wollte ich auf dieser Plattform, wo ich mich anmelden wollte, kaufen. Da gibt es sehr, dies ist Wildlife Photo Reference oder Wildlife Photos. Ich verlinke das unter der Folge. Das ist ganz preiswert. Kostet ein Foto $5. Ich kann nur bislang nicht sagen, dass die Anmeldung einfach ist. Und kann auch keine Auskunft über die Kaufabwicklung geben, weil es mir noch nicht gelungen ist, Lizenzen zu erwerben. Aber ich weiß von dieser Plattform durch andere Künstler, die eben erwähnen oder schreiben, dass sie da ihre Fotos her haben. Also denke ich mal, dass es funktioniert. Und da wollte ich dann eben, nachdem ich den Sperber da gesehen habe und der wirklich so mein Highlight für den Tag war, wollte ich halt ein Sperberfoto mir besorgen. Naja, bei der Gelegenheit hätte ich dann auch noch andere gekauft. Wird sicherlich alles noch passieren. Ja, und momentan ist es so, dass ich zwar natürlich mit wachem Auge so durch die Gegend laufe und alles Mögliche sehe und mir natürlich auch auffällt, dass aufgrund des sehr milden Wetters alles schon anfängt wieder zu gedeihen, als wäre es Frühling. Aber so richtig mag ich mich darüber gar nicht so freuen, weil irgendwie ist es doch zu zeitig für Frühling. Also ich komme jedenfalls noch nicht in die Frühlingsgefühle. Es verwirrt mich. Also so ein milder Winter. Habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es so für dich ist, ob du mittlerweile da total in dem Groove drin bist, dass unsere Winter einfach nur mal mild sind. Oder vielleicht da, wo du wohnst und den Podcast hörst, ist es gar nicht so warm. Ich habe im Kurs dann, in dem Videokurs Nature Journaling im Winter, auch die Blüten von der Haselnuss im dritten Teil mitgenommen und halt da meine Assoziationen dann dazu so bearbeitet, während ich die eben zeichne und zeige, wie man das so machen kann. Und irgendwie beschleicht mich da so ein komisches Gefühl, weißt du, das mit der Klimaerwärmung, das ist schon eine ernsthafte Sache und tatsächlich es ist jetzt ja schon der x-te Winter in Folge, der wieder so warm ist. Und deswegen ist es einfach nicht so toll. Naja, also es fällt mir schon auf, was sonst so passiert bei den Pflanzen. Und ich werde bestimmt auch in Zukunft häufiger mal Nature Walks filmen und da was mitmachen und auf meine Webseite stellen oder irgendwo anders hin, weil das super easy ist, sowas zu machen und so viel Freude bringt. Und wenn ich da durch ein kleines bisschen filmen und zurechtschneiden und hochladen dazu beitragen kann, dass andere Leute sich inspiriert fühlen, dann mache ich das voll gern. Aber mein Herz schlägt jetzt gerade voll für die Vögel. Ach. Ist auch echt ein schönes Gefühl für mich, mal wieder ein Projekt zu haben. Ich hatte ein paar Jahre lang kein so richtiges Kunstprojekt. Und jetzt habe ich gerade eins, an dem ich echt sehr gerne arbeite. Ja, und ich hoffe, dass du auch irgendwie eine Richtschnur für dieses Jahr hast. Irgendwie einen Faden, eine Vision, dass du eine Idee hast, wie du so durchs Jahr kommen möchtest oder was du zumindest in den ersten paar Monaten für dich erreichen möchtest. Weil ich finde, dass das einen großen Unterschied macht, wenn du so eine innere Schubrichtung hast, weißt du, so eine Motivation. Wenn du tatsächlich etwas für dich möchtest, vom Leben oder im Leben, wenn du weißt, wo deine Freude liegen könnte und du dann direkt dahin gehst und versuchst, sie dort zu finden, dann maximiert es ja die Wahrscheinlichkeit, dass da viel Gutes bei rumkommt für dich. Und wenn das draußen in der Natur liegt, und du da was Schönes sehen kannst und dich das dann auch noch in deiner Kreativität anspricht, ha, ja, dann hast du ein Sechser im Lotto. Das wünsche ich dir auf jeden Fall und ich verspreche, dass es bald wieder eine neue Folge geben wird. Vielen Dank fürs Zuhören und ich melde mich spätestens, wenn der Kurs raus ist und erzähle dir dann noch mal ein bisschen mehr davon, ja? Ganz liebe Grüße, tschüss!